Hätten wir sozusagen den SQL Server vorgeführt, so direkt als Produkt, hätten wir alle von euch eine NDA gebraucht. Ich glaube, wir hätten über eine Stunde gebraucht, damit ihr alle da fleißig erstmal so alle unterschreibt und das auch alles unterschreiben wollt, bevor wir euch diese Features zeigen können. Was wir sozusagen jetzt zeigen, sind die Features, die announced wurden. Und die werden natürlich ins Produkt einfließen. Aber sie werden halt kontinuierlich Feature für Feature in die Plattform Azure eher integriert, weil man das einfach auf die Clients-Komponenten so weiterentwickeln kann. Ja, und zur Unterstützung habe ich mir einfach mal den Andreas mitgenommen. Nicht?
Genau.
Als Master in Deutschland geht ja nicht besser.
Erster Bereich ist die Business Continuity. Das ist auch mein erster Bereich, den ich hier überhaupt erstmal nur vorlesen darf, weil Patrick Probleme mit der Aussprache hatte. Er wird uns also gleich was dazu erzählen. Business Continuity Disaster Recovery Tiered Modell. Was steckt denn dahinter?
Also der grundlegende Unterschied ist eigentlich der Ansatz. Wenn wir normalerweise mit SQL Server den geplant haben, haben wir Konzepte gebraucht. Wir haben Hardware gekauft, wir haben auch wirklich die Hardware versucht, so gut es geht, die versucht zu auszulasten. Das heißt, wir brauchten die Lizenzen für den Core, du hast die entsprechende Hardware besorgt. Du musstest dann auch noch gucken, welche Datenbanken baust du da drauf. Und die wichtigste Datenbank hat eigentlich dafür gesorgt, dass man feststellt, wie gut muss die Hardware sein, damit ich meine Dienstgüte herstellen kann, die gefordert ist fürs Projekt oder vom Kunden. Und die unwichtigsten Datenbanken, die wurden auch auf den SQL-Server versehen, oder? Oder hast du die nochmal getrennt in deinen Projekten?
Ja, unterschiedlich, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber auf jeden Fall müssen sie auf einem betriebsbereiten SQL-Server kommen, ganz klar.
Genau. Und hier sehen wir einfach mal die drei großen auf Azure betriebenen Varianten von Datenbanken, wie man sie dort betreiben kann. Das ist eine Basic, eine Standard und eine Premium. Eine Premium kann man sich so vorstellen, dass es kommt dem sehr, sehr nahe, wie ich einen SQL-Server lokal kenne. Es ist ein, ich habe dedizierte Hardware auf einem SQL-Cluster. Beispielsweise, mir gehört so viel RAM, mir gehört so viel Plattensystem, mir gehört so viel CPU. Wenn ich davon eine Quota definiere, dass mir eine Datenbank so und so viel CPUs gehört, kann ich die Quota auch reduzieren. Beispielsweise, was haben wir da? Transaktionen pro Stunde oder Transaktionen pro Minute oder Transaktionen pro Sekunde.
Was steckt denn da dahinter, Transaktionen pro Stunde? Würde das bedeuten, wenn ich jetzt, nehmen wir an, wir haben ein Limit von 1000, könnte ja sein, wenn ich die 1000 innerhalb einer Viertelstunde aufgebraucht habe, was passiert dann? Muss ich dann eine Dreiviertelstunde warten, bis die nächste Abfrage kommt, durchkommt?
Traurigerweise ja, wenn du dich nicht bewegst. Aber man kann es alles dynamisch steuern in der Hinsicht. Das heißt, wenn ich einen SQL-String einfach mal zum SQL-Service schicke und sage, hey, gib mir mal ein Select-Table, Select-Sternchen, um einen Datenbank-Server nochmal zu stressen. So Caching, wer braucht das schon? Das ist eine teure Transaktion, eine. Wenn ich die jetzt zurückbekomme und ich jetzt an dem Limit schon dran bin, bekomme ich kein Result-Set zurück, sondern einen Fehlercode. Und der Fehlercode ist öffentlich dokumentiert und der sagt dann halt aus, du hast dein Quota-Limit erreicht, komm in so und so vielen Minuten wieder. Das heißt, da muss man seine Business-Applikation kleinzeitig mit dieser Logik versehen. Oder
also man
erhöht einfach die Quota.
Für die Entwickler dann.
Aber wie lange dauert das mit dem Quota erhöhen?
Ich hoffe doch, es geht schnell.
Was wäre denn, wenn die Applikation in der Lage wäre, einfach die Quota dynamisch, wenn man einmalig den Fehlercode erhalten hat, zu erhöhen? Und danach kann ich mit der Datenbank in der nächsten Sekunde gleich weiterarbeiten. Das heißt, es ist eine Ein-Sekunden-Operation, dass wir von einer kleinen Quota auf eine größere Quota, das ist sozusagen dynamischer Dienstgüte eines Service, also Hardware as a Service oder Cores as a Service, RAM as a Service, Transaktionen as a Service, wo man einfach so hoch und runter skalieren kann. Und der Benefit ist, je kleiner ich den Service halte, umso günstiger wird er. Also je höher ich das fahre, umso teurer wird
es. Im Prinzip eine dynamische Skalierung des Servers.
Genau.
Die man implementieren könnte. Okay, kannst du ein bisschen konkreter auf diese Hardware, die dahinter steckt, eingehen?
Na klar. Das ist eigentlich so das, was dahinter steckt. Harte Regeln. Die Cloud-standardisierte Hardware sozusagen.
Also 16.600 Transactions pro Stunde sind sozusagen der Basic. Und dann sehe ich da so eine Zahl DTU, die sich von den einzelnen Versionen unterscheiden. Und das ist jetzt wohl neu gekommen, vor ungefähr einem halben Jahr, diese Kennzahl. Kannst du dazu was sagen?
Du meinst die Data Throughput Unit, die standardisierte Cloud-Hardware. wo man dran messen kann, ob ich diese Unit beispielsweise zu 80% oder zu 20% auslaste. Und wenn ich, sagen wir mal, auf 95% dieser Unit herangekommen bin, dann kann ich einfach von einer Sekunde zum anderen den Scale abmachen in die nächste Version. Ich habe da hier auch drei Gruppen zu sehen. Einmal Basic, das ist halt wirklich für Entwicklungsimages und für Clients-Applikationen. Dann gibt es den Standard-Tier und dort gibt es drei Unterstufen, S0, S1, S2. Und ich kann jederzeit von einer Sekunde auf die andere von S0 zu S2 hoch und runter skalieren und werde stundengenau abgerechnet an der Stelle. Das heißt, wenn ich einen Business Peak habe, wo ich beispielsweise eine P3 brauche, also Premium P3, dann kann ich diesen Peak damit covern und danach gehe ich beispielsweise auf P1 wieder runter.
Und wenn ich vom P1 mir mal in der Maintenance- oder Urlaubszeit mal eigentlich fast gar keine Hardware brauche, was könnte ich dann tun? Also wenn selbst P1 noch zu teuer wäre für wenn die nicht erfolgende Arbeit?
Ich kann viermal pro Tag von meinem Plan Premium auf Standard oder auf Basic gehen und von Basic wieder in einen höheren Plan, wenn man das so wie eine SKU verstehen kann. Ich habe sämtliche SQL-Features dort enthalten, wie beispielsweise SQL-Editions-Features wie Enterprise versus Standard. Mhm. Also der SQL ist nicht reduziert an Funktionalität, das ist einfach nur so
dedizierte Hardware gegenüber gesharter Hardware bei dem genau. Standard beziehungsweise auch Basic. Und dort halt über die DTUs geregelt, die kumulativ im Prinzip eine Maßeinheit sind aus CPU, Arbeitsspeicher, physikalische Lesevorgänge und Transaktionsprotokoll, Schreibvorgänge. Also im Prinzip nur eine Vereinfachung, dass der Administrator jetzt nicht mehr diese einzelnen Kennzahlen verlangen muss, wie man es ja normalerweise on-premise machen müsste. Ja, ich möchte jetzt gewisse IOPS unterstützen und ich brauche so viel CPU-Cores mit so und so viel Megahertz oder Gigahertz. Ja, das wird jetzt im Prinzip in eine Kennzahl gepackt, ähnlich wie bei Windows. Wie nennt sich das bei Windows doch, dieser Kennzahl, die ich bei Windows
Leistungsindikator? Du meinst den Performance-Leistungsindex, den haben wir doch mit Vista genau. oder so eingeführt.
Genau, so eine Zahl im Prinzip jetzt für Datenbanken eingeführt. Ich glaube, im Sommer war das dieser KB-Artikel, der das beschreibt, damit man möglichst einfach nach einer Zahl im Prinzip verlangen kann. Das ist ja ein Service, ja, und nicht die einzelnen Komponenten. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr I.O., aber CPU vielleicht vergessen, das wird alles sozusagen kumulativ behandelt. Mhm.
So, und ich glaube, ich zeige einfach mal, wie einfach so ein Scale-Up und Scale-Down ist. Mhm. Ich gehe einfach mal in meine Azure Subscription. Dafür brauche ich mal meinen Browser. Das ist jetzt eine private Azure Subscription, das heißt, das kann jeder haben. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil Microsoft das hat, da läuft auch meine private Kreditkarte hinter. Und ich sehe auch, ich muss im Private-Modus rauf, weil mein Betriebssystem mit einer anderen Live-ID verbunden ist. So, microsoft-azure.com.
Dein privaten, das heißt, wie viel musst du da blechen so im Monat?
Das ist ganz lustig, ich kann die Kostenabrechnung meinem Manager immer geben.
Ah.
Der war eben hier mit auf der Bühne.
Da möchte ich trotzdem mal die Rechnung wissen.
Ich bin bei unter 200 Euro, wenn ich sehr, 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 sehr aktiv bin. Dann habe ich eine ganz normale Pay-as-you-go-Subscription und ich habe noch eine MSDN-Subscription, habe ich ein Freikontingent von 115 Euro inkludiert. Und eine MSDN-Subscription ist für Test und Dev, und das ist wie eine Präsentation hier, Test- und Dev-Szenarien zeigen. Das ist ein rabattierter Preis. Das heißt, wenn ich eine MSDN-Subscription habe oder die Wahl zu einer Pay-as-you-go, dann nehme ich immer die MSDN-Subscription, weil dort die Preise rabattierter sind. Und dann komme ich auf 20 Euro pro Monat, manchmal 30. So, aber das war seit ungefähr 2 Jahren nicht mehr der Fall.
Wie viele Server lässt denn da so laufen?
Ich habe meine Quote, ich zeige es dir einfach. Mhm. Das ist jetzt meine Live-ID. Jeder, der die jetzt hacken möchte, feel free.
Auf alle schnell mitgetippt, info@patrick-heige.de,
nicht wahr? Genau, das Passwort hat 7 Stellen. Bitte versuchen, weil ich muss es auch manchmal richtig tippen.
Regulären Tools, ungefähre Hacking-Zeit zu 27 Stunden.
Ich habe auch diese Live-ID, beziehungsweise ich kann auch einen Azure Active Directory-Account verwenden, habe ich aber eine Multifaktor-Authentifizierung hinterlegt. Und das ist mein synchronisiertes Smartcard dazu.
Hilft dann also doch nicht, das Passwort zu hacken?
Viel Spaß. Macht die Sache ein wenig komplizierter. Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir zum Portal weiter und wir haben doch im Vorfeld schon mal die Datenbank angelegt. Gut vorbereitet gestern Abend.
Richtig. Wie sich das gehört? Im letzten Moment.
Wir reden eigentlich gerade von dem, was wir zeigen, von gehosteten Datenbanken as a Service. Das heißt, das ganze Storage Design wird mir abgenommen und das steckt hier in Azure dann beispielsweise da, wo SQL-Datenbanken steht. Es gibt parallel noch die Möglichkeit, das Produkt SQL-Server auf dem Betriebssystem als virtuelle Maschine zu betreiben und dort zu benutzen. Dann lebt man einfach nur auf dem Virtualisierungslayer in der Cloud. Muss ich über Storage-Konzepte, Backup-Konzepte und alles so weiter, wie man es traditionell kennt, auch weiter nutzen.
So. Ich zähle also 4 SQL-Server, die du also jetzt offensichtlich mit 20 Euro pro Monat abdeckst.
Na, ich sehe genau 2 SQL-Server. Das sind hier die Server auf der rechten Seite.
Ach so, genau.
Und Datenbanken haben wir 4. Und wenn ich jetzt einfach mal hier, wir hatten doch diese schöne Patrick in Eimer oder so, nicht? Oder genau, Patrick in Eimer Datenbank. Der Name war ja super für eine andere Demo. Und ich sage einfach mal skalieren. Und die läuft jetzt in dem demnächst nicht mehr verfügbaren Feature, weil das war das alte Abrechnungsmodell. Und ich switche die jetzt einfach mal in die nächste Version. Und sag, speichern.
Und hier sieht man auch diesen DTUs. Ne? Das sind die Basic mit 5 DTUs. Kann man nochmal nachvollziehen, was man
genau
an Power dahinter hat.
Und bin jetzt fertig. Das heißt, dieser Service läuft jetzt auf einer neuen Dienstgüte, auf einer neuen Quota. Ich könnte jetzt auch im nächsten Moment sagen, ja okay, meine Client-Applikation läuft jetzt in diese Quota rein. Die ist nicht mehr verfügbar oder reagiert für die nächste Stunde nicht mehr. Dann sage ich jetzt wieder, speichern.
Und das könnte ich jetzt 4-mal pro Stunde machen, oder 4-mal pro Tag war das?
Genau, diesen Switch jetzt 4-mal pro Tag.
Pro Tag. Und was muss ich am Ende dann bezahlen? Die kleinere, die größere oder den Durchschnitt?
Das, was du pro Stunde gebraucht hast.
Wird das dann pro Minute?
Früher war es pro Tag, jetzt ist es pro Stunde.
Ah, okay.
So, und den Switch, den ich jetzt zeige, kann ich jederzeit machen. So oft ich mag. Das heißt, ich habe in der Datenbank selbst eine Sichtweise über die Hardware-Auslastung der Dienstgüte und kann an der Stelle einen Mechanismus implementieren, dass meine Datenbank von sich aus selber jetzt in die nächsthöhere Servicequalität skaliert und wieder runtergeht.
Das heißt, das Ganze kann ich im Prinzip per PowerShell dynamisch machen, dass ich mir bestimmte Stunden am Tag rauskriege, wo ich wirklich die große Power brauche und die anderen Stunden skaliere ich runter auf das kleinste Paket und habe im Kumulativ letztendlich immer nur die jeweils höchsten Einheiten bezahlt, aber da ich das ja geschickt pro Stunde getimed habe, habe ich dann einen relativ gut günstigen Durchschnitt.
Das heißt, jetzt wird unsere Datenbank auf dem Cluster einfach mal, diese Skalierung dauert einen Ticken länger. Oftmals ist auch das Portal, weil das ist noch das GA-Portal, aber es gibt ein neues Portal und dieses neue Portal ist noch im Preview-Zustand und wird ein paar Sachen verbessern. Das heißt, wenn ich hier noch ein paar Mal auf Refresh drücke auf dem HTTP-Portal, kann entsprechend dieser Vorgang schon abgeschlossen sein. Das heißt, das ist einfach noch.
Das ist der Wechsel sozusagen von einem Tiered-Modell in das nächste.
Genau. So, gehen wir mal zurück. Das heißt, das ist eigentlich der schnelle Switch von einer Edition zur anderen. Und damit kann man jetzt natürlich auch spielen. Eine solch gehostete Datenbank, die wird automatisch in der SQL-Edition gepatcht. Und ich kann einige Patches, oder ich kann die Patches kontrollieren, wann sie eingespielt werden. Also ich werde informiert, wann der nächste Patch reinkommt und ich kann auch sagen, ich möchte den noch nicht haben oder ich möchte erst eine Kopie davon testen.
Okay.
Und dann kommen wir einfach zur Dienstgüte.
Da sind wir im nächsten Bereich, Hochverfügbarkeitsplattform. Bisher waren die Azure-Datenbanken im Hochverfügbarkeitslevel von 99,95. Ich meine, das waren 22 Minuten pro Monat, die sie ausfallen durften. Das ist jetzt erhöht worden auf 99,99, das ist schon eine ordentliche Nummer, da liegen wir bei circa 4 Minuten im Monat, die Microsoft garantiert als maximale Ausfallzeit von diesem Dienst im Prinzip. Ja. Wer hat die 4,9 im Betrieb als Hochverfügbarkeitsanforderung? Aha, der Oliver Engels.
Den kennen wir.
Hat noch jemand 4,9 oder mehr 9? Ja, 5,9, 6,9? Wer hat denn 2,9, was ein relativ häufiger Durchschnitt ist? Niemand? Oder traut sich keiner?
Na, wir haben leider keine Preise. 99,0% kriegt man schon hin, wenn die Maschine einfach durchläuft und die Maschine als IaaS-Maschine in Azure läuft, als SQL-Server, dann kriege ich die 99% von sich auch schon hin.
Also es ist schon eine Herausforderung. Ja, bei vielen Kunden wird die 4,9 auch gar nicht erwartet, verlangt, weil 20 Minuten oder 5 Minuten im Monat, das geht schon alleine auf Wartungsfenster häufig weg. Ja. Natürlich Kunden, die 24-Stunden-Betrieb haben, da wird es dann spätestens kritisch, ja, ob man das dann auch wirklich unterstützen kann. Und da muss man schon sagen, um das zu erreichen, muss man einiges an Hardware hinstellen und auch durch standardisierte Protokolle haben, dass man auch diese Hochverfügbarkeit dann erwirken kann. Denn wie man hier sehen kann, ich muss ja reagieren auf einen Ausfall. In diesem Fall fällt also der eine primäre Knoten aus. Das heißt, es wird auf den nächsten primären geswitcht und um wieder drei Knoten insgesamt zu haben, wird hier schon im Hintergrund dynamisch von der Azure-Plattform im Prinzip ein weiterer sekundärer Knoten aufgebaut. Also im Prinzip eine neue Hardware bereitgestellt, weil die erste ausgefallen ist, um immer sozusagen mit 3 Replikas insgesamt zu arbeiten. Das ist schon eine Herausforderung normalerweise. Ja. Ich weiß, wie lange Sie so brauchen, um einen neuen Server bereitzustellen. Vielleicht geht es erst in die Bestellung, dann reden wir von Wochen. Wenn es einen Garantievertrag gibt mit einem Hardwarehersteller, Dell oder HP, dann reden wir von vielleicht 24 bis 48 Stunden, wenn sie dann eingehalten werden, diese Verträge. Ja. Ist auch nicht so ganz selbstverständlich, wie die Erfahrung sagt. Ja. Hier reden wir von wie lange? Wann steht der neue Server bereit?
Sekunden.
Sekunden. Das muss man schon erstmal unterstützen. Ja, und das ist alles in den Standard-Tiered-Modellen im Prinzip enthalten, diese Hochverfügbarkeit. Dafür muss ich eigentlich gar nichts machen.
Genau. Traditionell hast du doch dieses ganze Konzept erstmal darauf wieder anzupassen. Dass du jetzt einen neuen Servernamen im AD pflegst, der neue Servername jetzt sozusagen SQL Server installiert bekommt, im Cluster ist, Always On einrichten, als Secondary einrichten, ja. Das ist alles noch manuelle Arbeit, die du vertraglich gar nicht richtig absichern kannst. So, ja.
Dann haben wir so den Bereich, das fette Fingerproblem, Wer hat denn schon mal aus Versehen Datenbank gelöscht? Oder wenigstens Tabelle? Also ich gestehe ja. Ist mir schon mal passiert. Wie lange braucht man so, um das dann wieder herzustellen? Wovon reden wir? Minuten, Stunden, Tage? Stunden, habe ich gehört? Kommt natürlich immer drauf an, okay. Also ich habe auf jeden Fall schon mal Stunden gehört und vielleicht kommt auch mal Minuten an.
Ja. Kommt drauf an, ob du überhaupt ein Backup gemacht hast.
Natürlich die erste Prämisse, man muss ein Backup gemacht haben, ja. Und das Backup muss auch funktionieren. Habe ich tragischerweise dieses Jahr schon bei 2 Kunden erlebt, dass die Backups dann halt nicht funktioniert haben. Dann kommt halt Disaster Recovery auf Bit-Ebene. Es dauert dann auch nicht mehr Tage, sondern eher Wochen.
Mhm. Ja. Beim Backup geht es ja in die Richtung auch, wir sehen es hier ganz oben bei automatischen Backups. Es gibt ein Full Backup, also ich habe auch damals für eine Siebke MCP-Prüfung mal fleißig gelernt. Da habe ich gelernt, es gibt Full Backups, Differential Backups, Incremental Backups, da muss ich noch Transaction Log Backups mitlernen. Und ich wollte eigentlich nur zu einer bestimmten Zeit den Restore haben. Ich musste also gucken, wie muss ich mich hinpuzzeln, damit ich auf diese genaue Zeit hinkomme. Und dafür musste ich das lernen. Aber die Konzepte sind doch immer wieder die gleichen, oder?
Ja.
Und in diesem Datenbank als Service ist das alles automatisch drin. Das heißt, es gibt ein Standard implementiertes Konzept, dass ein Full Backup gemacht wird, dass ein Differential Backup gemacht wird und von dort an gibt es ein Every 5 Minutes Transaction Log Backup und ich muss nur noch sagen, zu welcher Uhrzeit nach UTC-Zeitformat ich dort hingehen möchte.
Okay, das würde also bedeuten, jederzeit, wenn ich eine Datenbank lösche oder eine Tabelle aus einer Datenbank lösche in SQL Azure, kannst du mir die Tabelle mindestens auf 5 Minuten zurück wiederherstellen, vielleicht sogar mehr.
Ja. Unterschiedlich ist es noch ganz unten, sehen wir wieder bei dieser Tier-Policy. Je nach Dienstgüte habe ich auch ein entsprechend großes Backup-Fenster. Wenn wir auch vergleichen, die Basic-Datenbank kostet 3 € im Monat im Vergleich zu einer Premium-Datenbank, die auch mal 4-stellig sein kann im Betrag pro Monat. Das heißt, da ist auch entsprechend viel Varianz drin.
Also hier dahinter steckt im Prinzip, wie lange historisch werden die Backups von Microsoft offensichtlich, also wir müssen hierfür gar nichts tun, aufgehoben historisch. Also innerhalb eines Zeitfensters von bis zu 35 Tagen kann ich auf jeden Punkt in der Zeit zurück. Das ist eine Anforderung, die relativ typisch in der Praxis auch ankommt, ja, dass man so in so einem Zeitraum einige Wochen noch auf jeden Zeitpunkt zurückkommt. Dahinter gibt es dann sicherlich auch häufig Anforderungen, dass man auf das letzte Jahr nochmal zurückkommt. Das gibt es offensichtlich nicht automatisch, aber dieser Teil, innerhalb der letzten Tage, wenn man also noch weiß, ich habe jetzt aus Versehen was gelöscht oder ein Entwickler informiert mich noch innerhalb von diesen 3 Wochen, dass er aus Versehen etwas gemacht hat oder dass er einfach nochmal auf eine Vorversion zurück möchte und nochmal einen alten Datenstand vergleichen können zum Beispiel. Ja, das ist im Prinzip dabei.
als Service.
Genau.
So,
so, und das möchte ich jetzt mal sehen, dass es auch wirklich so zuverlässig funktioniert. Dann einfach so abkaufen tue ich den bisher nicht, ja?
Genau, ich bin ja Microsoft, ich bin ja
Business. Genau.
Was wir als erstes gesehen haben, als wir so eine Datenbank als Service bereitgestellt haben, war so, oh, ich habe aus Versehen meine Datenbank gelöscht. Kann man die dann einfach nicht so wiederherstellen? Okay, kein Thema. Und bevor man sich mit Restore auskennt, wäre es doch viel besser, wenn ich einfach sage, okay, ich habe gelöschte Datenbanken und kann die einfach in dem Zustand, wie sie zuletzt gelöscht wurden, so wiederherstellen. Wie so eine Papierkorbfunktion für Datenbanken. Mhm. Und ich glaube, das gehen wir einfach mal durch. Und ich glaube, ich bin...
Mach mal die RDP-Connection auf.
Wollen wir nicht erst zeigen, wie Patrick in den Eimer wandert?
Okay.
Also wir haben jetzt diese Datenbank hier. Wir haben ganz normalen Connection String dort. Wenn ich einfach mal die Verbindungszeichenfolge mir anschaue. Damit kann man sich einfach hinverbinden. Und ich kann jetzt einfach mal auf Löschen drücken. Und die Datenbank ist weg. Oder ist in den nächsten Sekunden weg.
Jetzt ist sie weg. Ne? Würde auch im Management Studio weg sein, ist jetzt eigentlich egal, auf welcher Ebene.
Genau, der Dienst ist jetzt weg. Ups.
Tja, was jetzt?
Dann gehe ich doch einfach in die gelöschten Datenbankobjekte rein und sehe, ups, da ist er ja noch.
Ist denn wirklich gelöscht? Können wir mal nachschauen im Management Studio?
Sie vielleicht ist ja was hier. Gelöscht gefleckt.
Sieht man das im Management Studio oder sieht man es nicht?
Du siehst es nicht, weil du kannst dich nicht mehr dran verbinden.
Aha, okay.
Und dann stellen wir doch einfach diese Datenbank wieder her. Beispielsweise mit genau dem gleichen Dateinamen oder mit Datenbanknamen. Und so, damit das hat man jetzt, eigentlich schon mal...
Das würde jetzt im Prinzip, welche Edition haben wir hier, die Standard, das würde also, ich meine, 21 Tage waren das, glaube ich, funktionieren.
14
Tage. Tagelang funktionieren.
So, die ist dann sozusagen gleich wieder da. Wird wiederhergestellt. Und das ist einfach nur so, ups, ich habe jetzt als Administrator vielleicht was falsch gemacht. Gehe ich doch mal weiter und sage, jetzt restoren wir mal eine andere Datenbank. Beispielsweise die Premium-Datenbank, die Technical Summit. Und dann nehmen wir einfach mal ein SQL Management Studio und ich habe eine Maschine mal vorbereitet, weil ich habe nichts mehr lokal bei mir virtualisiert oder installiert, außer ein Office vielleicht. Und nimm einfach mal meine Maschine. Und verbinde mich zu einem SQL-Server, wo ich ein SQL-Management-Studio habe und dann fangen wir einfach mal an, so ein paar SQL-Statements gegen eine Datenbank abzufeuern. Einzelne Select-Statements, einzelne Update-Statements, vielleicht kannst du auch eine Tabelle löschen oder so. Ich glaube, da hast du ganz viele Möglichkeiten.
Da fällt schon was ein, jo.
Und dann gehen wir dorthin und machen einfach einen Point-in-Time-Restore von einer Sekunde zur anderen, einfach mal das in dem Modus wiederherstellen. Vorausgesetzt, wir können uns dahin verbinden.
Bitte mal aus dem Netz. Aber wir haben ein dediziertes Netz hier insofern.
Es ist aber auch immer nur bei Konferenzen so der Fall.
Okay. Gut. So. Das ist der Server, auf dem wir eben waren. Wir müssten jetzt auch die wiederhergestellten, der Patrick im Eimer, ist immer noch am Wiederherstellen. Mhm. Wir sind ja im Basic-Modell, das dauert ein bisschen länger hier. Oh, was ist das? Standard, glaube ich. So. Und wir haben hier eine Datenbank, die Technical Summit DB. In der gibt es eine Tabelle. Da steckt also ein Datensatz drin. Okay. Das heißt, wenn ich diese Tabelle jetzt hier lösche, ist sie jetzt natürlich dann gleich nicht mehr zu sehen. Ja, sie war hier eben noch dabei. Ja, dann leg mal los. Das war jetzt ein Fehler. Ich brauche das, dieses Passwort.
Also grundlegender Unterschied. Ich darf nicht mehr an Produkten denken und muss in Services denken. Produkt heißt SQL Management Studio und die gewohnten Prozesse anstarten. Neuen Prozesse heißen, ich nehme jetzt einfach PowerShell oder ich nehme den Klee Client oder Cross Client, das ist eine Kommandokonsole, oder ich nehme das Azure Management Portal. Fällt mir noch was ein? Nee, drei Wege. Die REST-API, ich könnte selber noch anprogrammieren. Mhm. Und ich gehe jetzt einfach über das Management Portal, weil ich finde das so relativ einfach. Ich gehe einfach da ran. Du hast in der primären Datenbank das wahrscheinlich gelöscht, oder? Das ist der
genau,
Secondary, dann habe ich wähle immer den falschen aus. Und sage jetzt einfach hier wiederherstellen.
So, wir haben jetzt 13.42 Uhr, das UTC.
Ich nehme erstmal eine neue Datenbank, um dort reinzugucken, oder soll ich es gleich in die richtige machen?
Nein, eine Kopie, weil da ist ja noch eine andere Tabelle.
Ja. Cool. Also ich habe hier erstmal, weil wir die erst seit gestern angemacht haben, die Datenbank, hier einen Schieberegler, wo ich auf die Sekunde genau gehen kann. Und mein letztes Zeitfenster hier war 12.36 Uhr nach UTC, also Dublin-Zeit. Und nehmen wir doch einfach mal das letzte. Ich denke, das kommt noch hin.
Da sollte die Tabelle noch da gewesen sein.
Datenbanktabelle noch da ist. Und hätte sonst ansonsten neben den Schieberegler auch unten einfach in dem Datumsfeld und in der Uhrzeit einfach die Uhrzeit eintragen können und springe dann an diese Zeit hin.
So, das heißt, der Kollege hat mir jetzt gerade hier eine neue Datenbank oder befindet sich hier gerade eine neue Datenbank im Restore. Technical Summit mit diesem Zeitpunkt 12.36 Uhr, darauf haben wir uns ja eben geeinigt. Tabellen sind noch keine da, da ist noch nicht fertig mit dem Restore. Müssen wir jetzt mal ein paar Sekunden warten. Wenn das dann durch ist, würde ich erwarten, dass dort beide Tabellen da sind, die DB, die Table 1 und auch die gelöschte Secret-Tabelle. Die müssten dann wieder da sein.
Ja, dort. Schauen wir mal ins Portal. Es kann natürlich jetzt ein paar Sekunden dauern, je nachdem die Größe. Ich glaube, die Datenbank war jetzt nicht so sonderlich groß. Okay, der Patrick im Eimer ist auch schon wieder produktiv.
Vielleicht fahren wir erstmal fort und schauen dann gleich nach, ob die Tabelle im Hintergrund dann angelegt wurde. Okay.
Das Gleiche kann man natürlich auch machen, wenn man Georeplikationen hat. Wer hat von Ihnen alles eine Replikation im Einsatz? Einige,
Leute,
ja, du bestimmt, Olli, ne? So, wer hat von Ihnen eine Georeplikation im Einsatz? Also sogar über lange Netzwerkleitungen, also richtig schön.
Ja, Filiale in China oder in den USA, gibt es ja durchaus.
Was ist der Grund, warum man auch sowas Langes hat? Weil man ein aktives Rechenzentrum hat und sich vor dem Fall auch davon absichern möchte, als Beispiel.
Und die Kollegen hier vorne lachen sich einen weg, Sie haben bestimmt auch ein Rechenzentrum in China.
Mhm. Und das Hauptproblem
nur fürs Protokoll, das ist der Tillmann Eitelberg, unser Pass-Vorstand.
Ich glaube, er ist schüchtern. So, aber kommen wir nochmal zum Thema zurück. Jetzt gehen wir einfach mal in so eine Georeplikation und die wird ganz schnell sehr teuer. Erstmal doppelte Hardwarekosten und das eine ist wirklich aktiv in Verwendung und das andere steht nur da und langweilt sich. Wie groß ist der Implementierungsaufwand, das beispielsweise als Service-Datenbank zu machen?
Also Replikation über Kontinente, ich meine selbst schon Replikation innerhalb Deutschland ist jetzt nicht so ganz trivial, wenn man es richtig macht, dass nicht einfach mal ein Wizard durchspielt, sondern wenn auch wirklich Daten fließen, ja, vielleicht auch in beide Richtungen, das wäre Replikation oder in diesem Fall reden wir eher von Always-On, Hochverfügbarkeit mit einem sekundären Leseknoten, also einen primären Knoten meinetwegen in Berlin und einen sekundären in entweder Frankfurt oder in Tokio, ja, kriegen wir das hin?
Kommt drauf an, wo unsere Rechenzentren stehen.
Okay, also vielleicht nicht gerade Tokio, aber offensichtlich wahrscheinlich in Asien.
Genau, ja, schauen wir einfach mal. Gehen wir mal in die Richtung. Nehmen wir mal die Standardreplikation. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Patrick im Eimer, ist im Modus Standard S0. Ich gehe einfach hier in die Replikation rein und kann jetzt hier einfach aus der primären Datenbank eine sekundäre Datenbank machen. Das heißt, ich habe nur eine primäre Datenbank und die andere ist einfach nur dann halt sekundär offline, bis sie auf den Failover wartet und kann mir jetzt sozusagen im gleichen Rechenzentrum aussuchen, ob es ein neuer Datenbankserver ist oder der gleiche, der hier schon verwendet ist. Ich nehme einfach mal einen neuen. Das heißt, diese Datenbank, das war ein Fehler eben, diese Datenbank sitzt in Nordeuropa und die Replikation ist immer ins Schwesternrechenzentrum, was in dem Fall Westeuropa ist. Das heißt, die primäre Datenbank sitzt in Dublin und die sekundäre sitzt dann einfach in Amsterdam. Und diese Replikationsrichtung ist dann vorgegeben. Jetzt gebe ich einfach für den neuen SQL-Server, der da entstehen wird, meinen Server-Administrator ein. Und mir ist bewusst, dass das sozusagen nochmal zusätzliche Replikationskosten produziert. Das heißt, es entsteht jetzt eine zweite Datenbank. Also die, für die zweite Standarddatenbank S0, die sekundär gehalten wird, entstehen jetzt nochmal Kosten. Ich glaube, das sind so 30 Euro pro Monat ungefähr pro Datenbank. Und die habe ich jetzt einfach zweimal. Und danach habe ich einfach meine zweite Replikations, also meine Replikation eingerichtet und die Datenbank ist da.
Das heißt, die müssten wir jetzt hier sehen, oder?
Hier oben sehen wir auch die Region Patrick im Eimer. Das ist in Nordeuropa und in...
Das war noch der zweite Server hier?
Ich glaube, ich habe einen neuen Datenbank-Server ausgewählt.
Dann brauchen wir den neuen Connection-String.
Du brauchst den neuen Connection-String. Mhm. Dann schauen wir doch mal, wie die Datenbank heißt. Es muss eine in Westeuropa sein. Ich vermute mal, das wird die sein. Oder sie ist noch nicht gelistet. Und dann hilft in dem Portal immer eines, Refresh, weil es ist nichts anderes als ein HTTP-Protokoll oder HTTPS. Und dann haben wir Patrick im Eimer in Nordeuropa und Patrick im Eimer Westeuropa. Mhm. Du brauchst jetzt den Connection String von dieser Datenbank, dann gehen wir ins Dashboard, holen uns die Verbindungszeichenfolge und dieser nette Server nennt sich jetzt sehr kryptisch. Und jetzt hast du alles in Copy and Paste und viel Spaß.
Jawohl. So, das ist unser neuer Server und hier haben wir auch die Datenbank. Patrick ist hier im Eimer und das Original war hier oben der. Der ist hier auch im Eimer. Dann legen wir hier doch mal eine Tabelle hier an, beziehungsweise können wir gleich das Create-Table hier nehmen.
Ist das gerade gegen die richtige Datenbank aus?
Ne, okay. Mache eine neue Connection. Zack.
Ja, du testest jetzt unsere Replikationsgeschwindigkeit.
Genau, das ist auch richtig, von dem auf den, ja. Das ging aber gestern noch schneller, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Patrick, Create-Table. Wobei, wir sind jetzt in der Standard-Edition, nicht wahr?
Wir sind in der Standard-Edition, okay. Das ist keine aktive Replikation. Das
da
heißt,
kann hier kann ich jetzt das Delay mhm.
bis zu 5 bis 15 Minuten dauern. Wenn du das Gleiche mit einer primären Datenbank machst,
dann hätte ich das auch gerne.
Geht das sogar richtig cool. Das ist wieder Dienstgüte. Das ist jetzt eine Premium-Datenbank, Technical Summit DB. Und hier ist eine Georeplikation, eine aktive Replikation eingerichtet. Und in der gleichen Schnelligkeit, bloß mit einem weiteren Auswahlfenster, haben wir halt hier gesagt, das ist eine Online-Replikation. Also wirklich alles, was ich jetzt in meine primäre Datenbank reinschicke, geht direkt in die sekundäre rein. Sie ist zwar im Read-Only-Modus, aber sie kriegt es sofort. Und ich kann genauso einfach mal sagen, ich finde es ja toll, dass ich jetzt zwei in Europa habe, aber wenn der Komet wirklich in Europa einschlägt, dann nehme ich einfach mal eine in Brasilien.
Brasilien ist schön weit weg von allem auf der anderen Seite.
Ja. Neuen Server. Und weiß auch wieder, dass diese Kopie wieder Kosten produziert. Und jetzt kannst du einfach mit dem gleich sich erstellenden zweiten sekundären Datenbank, also eine kannst du jetzt schon nutzen, während die erste, die zweite sich erstellt, kannst du einfach diese Replikation nutzen. Ja, ich glaube, die haben wir schon eingebunden, die in Westeuropa.
Okay, das heißt, wir haben hier das Original, die hier oben. Hier ist die Technical Summit mit der immer noch gelöschten Tabelle drin, die wir ja zurzeit auch noch wiederherstellen in der Nachbardatenbank, die hier liegt. Und jetzt ist die Tabelle übrigens auch da, die wir ja vorhin wiederhergestellt haben, also aus der Demo zuvor. Schauen wir noch mal in die Tabelle rein. Okay, ja. Das ist unsere Wiederherstellung mit dem originalen Datensatz in die Nachbarkopie. So. Das Replikat als solches hat damit erstmal nichts zu tun. Das ist jetzt in der Originaldatenbank. Die wird also repliziert auf diesen Server hier unten mit der BB beginnend. Ja. hat im Moment denselben Zustand, also nur eine Tabelle, die DBOT1. Wenn ich jetzt also im Original, weil ich mir den Skript ja schlauerweise aufgehoben habe, dass die Tabelle nochmal neu anlege, würde ich jetzt erwarten, dass die Tabelle sofort da ist. Wo war dieser Server noch gleich? Westeuropa?
Der war jetzt in Westeuropa, das war innerhalb des Kontinents, aber wenn du den Connection-String aufbaust zu der in Brasilien und die Replikation in der Zwischenzeit schon eingerichtet ist, dann wäre das jetzt auch schon in Brasilien.
Genau, wir können auch mal den richtigen Zeitvergleich machen. Ich mache mal ein Skript von... So, das heißt, das ist unser Parallelrechenzentrum, das ist das Originale. Wenn ich jetzt hier nochmal den Datensatz ändere, das Passwort also mal editiere, zack, und Replikat ist sofort da. Also ich kann gar nicht so schnell wechseln jetzt hier, um zu demonstrieren, dass es nicht synchron wäre. Da muss ich also schon ordentlich Daten hinterher pushen, dass ich das an die Grenzen bringen könnte, dass ich da eine Latenz sehe. Ja, das ist im Prinzip wie Always On auch. Latenz ist möglich, aber nicht mit so einem kleinen Datensatz. Ja, das ist sofort da.
Okay, so. Dann machen wir nochmal weiter mit den Slides. Schau mal, das braucht noch einen Moment.
Ja, lass mal passieren laufen, machen wir die Slides.
Genau. Gut, wir haben jetzt eben die Standardreplikation gezeigt und die aktive Replikation. Und damit kann man sozusagen bis zu 4 Replikationsrichtungen aufbauen. Und wenn eine ausfällt, kann man aus dieser einen Secondary in eine Primary machen und dann einfach die Daten von dort beziehen.
Also 4 ist sozusagen wirklich die neue Zahl. Vorher waren es 2, meine ich. Ja, ist sozusagen 4 Replikate möglich. Ja, das ist schon eine starke Neuerung, die bisher also nur in der Cloud zur Verfügung steht. Wer weiß, vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal in die Box. Ja.
Die dann irgendwann mal als CTP zur Verfügung steht. Gut, das heißt, hier entsprechend, das können wir einfach mal mitnehmen. Das gibt, was es in der Cloud gibt als für Features, gibt es dann halt lokal. Georeplikation haben wir eben auch schon mitgehandelt, war ganz praktisch. Und ich glaube, Auditing ist, denke ich, ich war noch bei keinem Kunden, wo Auditing nicht wichtig war. Erst recht in Deutschland, oder?
Also Security ist also ein bisschen mein Steckenpferd, davon also in der Bereich Auditing, Überwachung. Da hat sich auch was getan bei Microsoft, also in der Cloud-basierten Variante. Und zwar gibt es jetzt dort eben die Möglichkeit, auch Auditing einzurichten für die SQL Azure Datenbanken, um dort also zum einen die Daten zu speichern, generell in einem Storage Table. Die Daten aufzulisten, kann man ganz normal über diese GUI von CodePlex sich die Daten auslesen oder aber auch über einen eigengebauten Excel-Report zum Beispiel, um die Daten entsprechend schön grafisch aufzubereiten und einen Einblick zu bekommen, ob dort jetzt gegen Compliance verstoßen wurde, ob vielleicht sogar eine Attacke am Laufen ist. Da hat Microsoft sich schon hingesetzt und ein relativ intelligentes Dashboard gebaut, um möglichst Ausreißer aus dem Normalverhalten dort schon mal identifizierbar zu machen. Das ist also wirklich neu. Im Prinzip ein sehr einfach zu definierendes Auditing auf den SQL Azure Datenbanken, was sich dort definieren lässt, in verschiedene Bereiche unterteilt ist, nicht so komplex oder detailliert wie im Box-Produkt, wo man ja wirklich so einzeln definieren muss, ich möchte den Select-Befehl, ich möchte den Drop-Table, ich möchte den Delete und zwar auf welcher Tabelle und so weiter. Ja, hier ist in 5 verschiedene Kategorien zusammengefasst, ja, einfach Code-Statements oder auch Login-Zustände oder auch Permission-Änderungen. Das sind so die Beispiele der Kategorien, die man dort definieren muss. Macht es also sehr, sehr einfach, auch für jemanden, der sich jetzt nicht mit den Details, was man jetzt wirklich alles anstellen kann in der Datenbank, so auskennen oder auskennen möchte, einfach mal zu definieren, okay, ich möchte Auditing haben, um alles abzudecken. Ich möchte informiert werden, wenn irgendjemand Berechtigungen ändert, wenn irgendjemand Daten ändert oder einfach nur darauf zugreift oder sich versucht anzumelden in diese einfachen Kategorien. Das ist im Prinzip neu und als Preview verfügbar jetzt schon.
Wichtig an der Stelle ist, diese Auditing-Daten werden in einen Azure Storage Account hinterlegt. Und hier gibt es 4 Varianten mittlerweile. Blob Storage, Table Storage, Queues und auch Azure Files, also ein SMB-Share. Und man hat sich für den Table Storage aus dem Grund entschieden, weil der am billigsten ist. Weil die Daten sind ausfallsicher da und gleichzeitig, wenn sie dann einmal benötigt werden, können sie auch entsprechend schnell herangezogen werden für Analysen, aber es ist der billigste Storage, den wir in der Cloud haben. Also wir reden hier von 1 Terabyte für 1 Euro, so eine Art. Und da kann man dann entsprechend, achso, pro Monat. Und da kann man dann einfach mal gucken, wie man es aufbaut. Und das dann halt pro Datenbank, oder?
Patrick, du bist ja ein SQL-Experte. Zeig uns doch mal, wie einfach das ist, ein Auditing aufzubauen. Das traue ich sogar dir zu.
Boah, das sagt der Master. Okay, wir nehmen einfach eine x-beliebige Datenbank in Azure. Und wo wir jetzt hier neben Georeplikation, haben wir halt, wenn wir das deutsche Portal haben, nicht Auditing, sondern Überprüfung und Sicherheit. Man sieht auch noch, das ist ein wunderbares Vorschau-Feature. Und man muss es einfach nur von deaktiviert hier auf aktiviert stellen und wählt dann seine entsprechenden Kategorien aus.
Kann man die Kategorien auch hinten lesen?
Nee, jetzt schon.
Jetzt, okay.
Danke. Touchgeräte machen es möglich.
Also ganz vereinfacht, ja, nicht einzelne Tabellen auspicken, nicht die einzelnen Statements, die man überwacht, sondern was im Allgemeinen, Datenänderung, Zugriff, Sicherheitsanpassung und so weiter.
Und dann hat man einen Storage-Account. Und ich hatte am Anfang mit dir gestern Abend einfach mal einen Storage-Account gewählt und der nennt sich MSTS 2014 Storage. Und in diesem Storage-Account gibt es zwei Zugänge, ein primäres Passwort und ein sekundäres Passwort. Und wir haben uns für das primäre entschieden.
Spielt das irgendeine Rolle?
Beide sind aktiv, aber man kann ja eine Passwort-Change-Policy haben. Und bevor ich das Passwort von primäre ändere, gehe ich in dieses Auditing rein und sage jetzt hier, ich nehme jetzt das sekundäre. Der Dienst funktioniert also weiterhin mit dem zweiten Passwort und das erste kann ich jetzt ändern, ohne dass ein darauf gebauter Service jetzt abstürzt.
Mhm. Also für das Key Rotation Management im Prinzip
genau. Schon
vorbereitend. Ansonsten hat das keine Relevanz, ob das primäre oder sekundäre ist.
So, jetzt gehen wir einfach mal da rein. Das heißt, das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben hier den Storage Account. Hier sind die vier Storage-Typen. Wir sind hier reingegangen in den Storage-Account, haben uns den Benutzernamen und das Passwort kopiert und in einem Storage-Explorer, und da gibt es eine Vielzahl von, die man einfach hier entsprechend oder Speicher-Explorer verwenden kann. Einige sind for free, einige sind kostenpflichtig, und was man einfach nur berücksichtigen muss, ist, dass der Storage-Explorer, für den man sich entscheidet, hier unter Tables jetzt einfach da ein Kreuz hat. Und vielleicht, wenn da auf der rechten Seite Free steht. Was sonst für uns jetzt an der Stelle praktisch war. So, ich habe hier einfach mal den einen angenommen, also mich für einen entschieden, drückte einfach mal auf Refresh, den entsprechend hier eingerichtet mit Add Account.
Man sieht ja, als nur das eine Tabelle hier aufgelistet wird, das ist genau unser SQL Audit Log,
genau. Das,
was wir schon vordefiniert haben jetzt hier für die Demo, da sind auch schon Einträge drin von gestern und von heute.
Genau, ich sehe auch wunderbar die Client-IPs, die wir immer benutzt haben. Und die 80er ist mein LTE-Router, den wir gestern benutzt haben. Und am nächsten Tag hat mein LTE-Router, dann haben wir die virtuelle Maschine, den SQL-Server durch die RDP-Verbindung genommen. Das ist eine Azure-IP-Adresse von 23er IP-Adressraum. Mhm. Und dann nehmen wir doch mal ein...
Zeig uns doch mal den letzten Eintrag. Gehen wir nach Datum.
Genau. Ich suche gerade das Datumsfeld. Event-Time. Und das ist der 11.11. um 12.53 Uhr UTC.
Da sieht ihr wirklich heiß gestrickte Demo.
Es wurde Daten geändert in der Datenbank.
Mhm.
Und es war ein Update-Statement und du hast das Passwort verraten für
okay. Die
Gäste.
Testen wir nochmal, ob das wirklich jetzt auch funktioniert, einfach mal so live. Das war also um 11 Uhr noch etwas. UTC meine ich. So, das ist unser SQL-Table. Auf dieser Datenbank wird ja überwacht. Das war die, wo es eingestellt wurde. Schauen wir mal, ob es auch wirklich funktioniert und ändern wir mal die Berechtigung auf Public. Jeder darf die Tabelle lesen. Möchte man vielleicht schon mitbekommen als Administrator? Siehst du das jetzt?
Naja, wäre schlimm, wenn nicht. Ich gehe einfach mal auf Refresh, wähle wieder die Table aus, dann wieder das Sortieren
nach Datum. Das sieht ziemlich aktuell aus.
Da steht schon mal Typ Permission hier an der Stelle.
Mhm. Steht mal definiert, was dahinter steckt. So, ja. Und da müsste auch unser Statement stecken. Da steckt Grant Delete on Secrets to Public. Und auch die IP-Adresse ist die 23er. Wenn man das jetzt trace routen würde, würde man dann in Irland rauskommen, weil dort der Server hinterher steigt.
Du siehst auch auf der rechten Seite, wer der Benutzer-Account war, der es gemacht hat.
Also immer unter Shared Benutzern arbeiten, das kann ich nur empfehlen. Ja, dann ist zumindest nicht für euch zurückleitbar. Es sei denn, die IP-Adresse ist verräterisch. Aber dafür gibt es ja auch einen Shared Computer, ja, einen Management-Computer. Okay, gut. Also, Auditing funktioniert. Ein kleiner Hinweis noch. Das ist ein Preview-Feature. Da muss man eine Sache noch im Connection-String beachten. Kannst du mal hier ranzoomen?
Na klar. Da muss ich ein bisschen tricksen.
So.
Das ist der normale Connection-String genau. Zur Datenbank. Und damit das Auditing funktioniert, muss man da die Domain da noch ein bisschen anpassen.
Hier muss noch eingetragen werden, Secure vor dem Teil Windows.net. Ansonsten sind Anfragen, die über diese Connection kommen, nicht geauditet. Das ist aber nur im Preview so. Ne? Es wird später komplett anders sein. Später wird alles natürlich geauditet. Das wäre natürlich ziemlich seltsam, wenn man sagt, ich entscheide mich jetzt, ich möchte protokolliert werden oder auch nicht. Ja? Das ist nur, weil es jetzt im Preview-Status ist, dass man also testen kann. Ja? Später wird das natürlich hardcore für alles einfach implementiert. Soweit ist schon mal klar.
Perfekt. Ja?
Und nicht, dass Sie sich wundern, wenn Sie es jetzt testen und Sie nehmen die normale Verbindung, dass Sie nie im Audit-Log landen. Das liegt daran, dass Sie dann auch diesen speziellen Verbindungszeichenfolge brauchen.
Gut. Weiter, oder?
Zeig doch mal kurz dieses kleine Excel-Sheet, was wir noch vorbereitet haben.
Genau.
Nimm mal das oberste, genau.
Das hat Microsoft. Azure Table Storage ist ja nichts anderes als eine unstrukturierte Tabelle in der Cloud. Und ich kann mit einem Excel ganz normal auf diesen Table Storage zugreifen, mit genau den gleichen Authentifizierungsdaten, wie ich das mit dem Storage Explorer gemacht habe. Und Excel ist ja auch sehr praktisch, um BI-Funktionalitäten zu implementieren, Power Query und Co. Und ich würde sagen, du hast da was vorbereitet, oder?
Richtig, ja. Und zwar hat Microsoft also hier im Prinzip einen kleinen Beispiel-Report oder ein Excel-Sheet gebaut, was verschiedene Auswertungsmöglichkeiten bietet. Hier schon gleich ein Anomalien-Report, also bestimmte Ausreißer aus dem Normalverhalten protokolliert. Wir haben also hier einmal ein Update auf große Datenmengen auf einen Schlag, was also untypisch ist. Normalerweise kommen also kleine einzelne Statements. Es kam dann also ausnahmsweise mal ein großer Update-Befehl, das ist eine Anomalie. Deshalb wird das aufgelistet. Dann natürlich so der Klassiker, wer hat oder wie oft wurde versucht, sich unter einem Login anzumelden mit Fehlschlag. Oder aber auch selten genutzte Prinzipale, also Datenbanknutzer, die irgendwie normalerweise nicht aktiv sind, aber eben dann doch mal auftauchen, dass man solche Dinge relativ schnell hier sehen kann. Dann kann man das Ganze entsprechend hier auch nochmal slicen quasi pro Datenbankname, das sind jetzt hier Beispieldatenbanken, die das dann entsprechend nochmal auflisten. Dann gibt es auch einen entsprechenden Drill da, wo man nochmal die Event-Typen, die hier links so aufgelistet sind, das sind ja die Kategorien, die wir gesehen haben, einfach mal zu zeigen, okay, mich interessiert es nicht alles, aber zum Beispiel Schemaänderung. In welchen Datenbanken sind Schema-Datenbanken aufgetreten? In der Leavis-Service-Datenbank, in der Leavis-ERP-Datenbank und zwar durch den Nutzer Leavis-Service. Okay, vielleicht ist das ja legitim, vielleicht auch nicht. Ja, wie sah es bei Data Changes aus? Wer hat hier Data Changes durchgeführt? Mal kurz nochmal die Filter hier rausnehmen. Ja. Data Changes kamen im Prinzip über alle und so weiter. So kann ich also hier einen Drilldown vornehmen, auch so ein bisschen mit Zeitachsen noch anpassbar, dass man da so einen Überblick hat, wann wer was geändert hat. Ja, also ich suche natürlich nach was Bestimmtem, ja, vielleicht eben nach Datenänderungen, die ein Dienst durchführt, der es eigentlich gar nicht machen dürfte. Ja, könnte ja sein. Dann das Ganze nochmal etwas advanced mit einem Power View Map im Prinzip hier hinterlegt. Ja, das Ganze hier nochmal sehr dynamisch macht.
Und die Client-IPs einfach mal auflisten, aus welchem Kontinent die kommen, oder?
Richtig. Ja, also so ist schon sehr schön auswertbar, dieser Audit-Log. Weil das ist eine relativ häufige Frage, die ich auch bei Kunden habe. Wir haben ja jetzt das Auditing-Features in SQL Server 2008. Ist ja alles ganz toll, landet im Windows-Event-Log oder in dieser Textdatei auf irgendeinem Laufwerk. Aber wie bekomme ich die Daten jetzt ausgewertet? Ja, wer hat das schon mal versucht? Es ist nicht so ganz trivial. Ja. Es gibt ein Codeplex-Projekt, was das macht, aber man muss halt wirklich erstmal einen ETL-Prozess bauen und das ist hier im Prinzip erschlagen. Es liegt in einem Azure-Table und den kann ich hier direkt ansprechen über Power Query bzw. auch Power View in diesem Fall hier und dann entsprechend gleich dynamisch auswerten. Ja. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach gemacht damit.
Und das ist keine große Veränderung, oder? Also dich jetzt als SQLaner einfach mal damit abgeholt? Ja. Oder ist es eine komplette...
Das würde ich mir schon fast für das normale Auditing auch wünschen, dass man so eine einfache Auswertungsmöglichkeit hat. Weil erstmal Auditing ist ja schön und gut, aber wenn sich keiner das Audit-Log anschaut, das ist auch nicht allzu sehr brauchbar. Ne?
Gut, dann schauen wir mal, was wir noch haben. Wo ist unser Slide? Da.
Okay, das war Auditing. Dann haben wir noch einen Bereich Elasticscale, aka Data Sharding. Dahinter steckt eine Technologie. Performance ist im Prinzip so ein Aspekt. Eine Technologie, mit der man bestimmte Tabellen verteilen kann auf verschiedene Datenbank-Server oder auf verschiedene Datenbanken. Mit dem Hintergrund, um seine Last aufzugliedern. Auch vielleicht die Größe, weil die Tabelle vielleicht zu groß ist für einen Server, weil es gibt ja auch Limits da drin. Über das Data Sharding muss ich definieren einen Key, in diesem Fall die Customer-ID, die als Sharding-Key definiert wird. Und dann kann ich diese Tabelle auf verschiedenen Servern im Prinzip in verschiedenen Datenbanken verteilen. Die Datenbanken können auf verschiedenen Servern liegen, müssen sie ja nicht unbedingt. Und die können dann auch verschiedene Service-Level haben. Müssen sie auch wiederum nicht, ja, das ist aber letztendlich komplett dynamisch. Und am Ende habe ich dann die Möglichkeit, über die Client-Applikation aus diesen verteilten Tabellen, im Prinzip, von denen wir jetzt sprechen, trotzdem über meine ganz normalen Standardbefehle, der Chart Map Manager übernimmt mir diesen Aufwand dann, meine Daten wie gehabt auszulesen. Ja, das heißt, die Änderung findet nicht im SQL statt, ja, nicht auf den anderen Server gehen oder sowas, sondern in der Client API wird der Connection String etwas angepasst, damit er dem Chart Map Manager mitteilt, was ist mein Sharding Key im Wesentlichen. Das war's. Die SQL Statements sind wie vorher. Und die Daten kommen dann aus dem jeweiligen Server. Also natürlich nur von dem einen, wo dieser relevante Chart liegt. Ja, da wird also jetzt nicht alle Server abgrasen, um diesen Datensatz zu finden, sondern nur dem, wo er weiß, dass er aufgrund der Definition auch nur liegen kann.
Was denkst du, wie viele Leute es gibt, die eine explodierende Datenbank in der Hinsicht haben?
Also einige. Also die Anfragen kommen immer wieder. Ja, wie kann ich denn eine Datenbank verteilen auf mehrere Server? Das gibt es bisher im SQL Server nicht so wirklich. Also man kann es mit Replikation versuchen, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Das ist also wirklich so ein komplett neuer Ansatz, dort in die Breite skalieren zu können mit den Tabellen. Anderes Beispiel wäre, also wenn ich wirklich mal alle Daten haben möchte, kann ich also von diesen Servern gleichzeitig sozusagen die Daten verarbeiten lassen und bekomme am Ende das zusammengefasste Result-Set von diesen Servern zurück. Das funktioniert also sowohl mit Einzelabfragen als auch natürlich mit Bereichsabfragen. Je nachdem, welche Daten ich gerade brauche, der Chart-Manager kümmert sich darum, um die jeweiligen Server anzusprechen und dort dann die Charts, wie sie sich nennen, heranzuholen.
Ja. Das kann natürlich auch bedeuten, dass dann die eine ID häufiger vorkommt als die andere ID als Beispiel, oder?
Das kann sein, ne, dass in diesem Fall jetzt hier bestimmte Bereiche mehr Datenmengen dahinter liegen. Ja, das könnte man abfangen, vielleicht will man es aber auch nicht. Vielleicht möchte man auch grundsätzlich sagen, okay, bei bestimmten Bereichen, da brauche ich auch nicht die volle Power, weil die selten abgefragt werden. Ja, dann kann man also auch in die Skalierung wieder mit reingehen, und zwar in die vertikale. Also wir haben einmal jetzt horizontal skaliert. Man kann das auch kombinieren mit der vertikalen Skalierung, um zu sagen, okay, der Bereich von 300 bis 600, den möchte ich nochmal speziell behandeln. Da möchte ich stärkere Server dahinter haben. Nicht, weil die Datenmengen vielleicht größer sind, vielleicht sind die überall gleich groß, aber vielleicht werden diese Daten häufig abgefragt, weil es vielleicht die Hot-Daten sind sozusagen, also ein Datenbereich ist.
Kennst du ein Produkt, also es kommt aus meiner Historie, was unheimlich schnell wächst, wenn es im Unternehmen angewendet wird?
Ja, fällt mir jetzt so scherb,
oder? Sehr, sehr, sehr große Datenbank haben kann, so Terabytes habe ich da schon gesehen, alten Datenbankgrößen, eine einzelne Content-DB, die so groß sein kann. Mhm. Und dann gibt es in so einer Datenbank, in SharePoint, also so eine SharePoint-Datenbank, die hat dann halt irgendeinen Hotspot, weil halt eine Abteilung in der Site-Collection viel, 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 viel mehr arbeitet mit dem System als eine andere Abteilung. Und das kann man dann entsprechend so verteilen, dass diese GUIs, die stark benutzt werden, auf starke Hardware setzt und die weniger stark benutzt werden, die weniger stark benutzten IDs, die laufen dann halt, auch das können Features im Produkt selbst sein, weil diese GUIs oder diese IDs einfach mal alle eindeutig sind, können auf weniger stark benutzten Hardware-Systemen liegen. Mhm. Und dementsprechend haben wir eigentlich ganz neue oder Skalierungsvarianten. Nicht immer nur mehr Hardware für eine Datenbank, sondern in die Breite und in die Höhe.
Genau. Also Elasticscale ist das Feature, das ist bereits jetzt auch als Preview verfügbar. Können Sie sich direkt runterladen im Beispielprojekt. Visual Studio damit herumzuspielen. Das habe sogar ich verstanden, obwohl ich kein Programmierer bin. Ja, das ist wirklich relativ trivial, dort einen Einstieg zu finden. Ja.
Gut.
Okay.
Dann haben wir noch weiteren.
Genau, wir haben noch 2-3 Minuten und da haben wir noch so ein paar Schmankerls aufgehoben. Dafür gibt es noch keine technischen Details, aber sie sind als Vorankündigung bereits öffentlich. Zum einen wurde angekündigt, dass Column Store Indexe auch in Azure verfügbar werden. Column Store Indexe ist diese neue Speichertechnologie, die also anstelle von Rohspeicherung die Daten in einzelnen, also die Pages jeweils nur mit einer Spalte jeweils versieht und dadurch sehr, sehr hohe Komprimierung erreicht für OLAP-Abfragen, also Data Warehouse-Bereich. Das findet also den Einzug in Azure. Dann haben wir die Möglichkeit des Query Store. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Das geistert schon seit einigen Jahren durch die Konferenzen in Seattle. Der Connor Cunningham hat das schon 2-3 Mal vorgetragen, öffentlich. Jetzt kommt es wohl wirklich.
Das Query Tolle Store. Ist, du bist auch mal jetzt dabei, dass du das vorträgst.
Ich trage es jetzt sozusagen zum vierten Mal.
Ich glaube wirklich, dass es kommt.
Ja. Also sehr konkret, es wird als Preview kommen, sozusagen der Preview ist angekündigt. Ja. Query Store bedeutet, dass nicht die Queries als solche, sondern die Query-Pläne, die man ja hat, wenn man eine Prozedur oder auch ein Ad-Hoc-Statement ausführt, dass all diese Pläne gespeichert werden können, und zwar historisch. Nicht nur der aktuelle Zustand, sondern auch die vorherigen Varianten. So dass ich am Ende im Prinzip sagen kann, okay, heute performt meine Prozedur aber wirklich irgendwie untypisch langsam. Schaue mir den Plan an und überlege, wie war denn der Plan gestern, der Query-Plan? Ich kann also wirklich einfach im System nachschauen über einen DMV, wie war denn der Query-Plan gestern gegen heute vergleichen? Vielleicht sehe ich dann, aha, da gab es eine Planänderung. Gestern hatte ich einen Index-Seek, heute habe ich hier einen Nested Loop mit einem Index-Scan oder was. Hat sich etwas geändert und dann kann ich nachvollziehen vielleicht auch, an warum hat sich das geändert, hat sich vielleicht die Statistiken geändert, Daten wurden geladen. Und ich kann auch so weit gehen und sagen, okay, ja, Plan hat sich geändert, aber eigentlich würde auch der alte Plan funktionieren und sogar weiterhin performanter. Ich kann einfach den alten Plan wieder rausnehmen und über im Prinzip einen Query-Hint statisch wieder hinterlegen. Aber nicht über die alte Query-Hint-Technologie, diesen komplizierten XML-Gedöns, ja, sondern wirklich einfach ein Verweis auf die Query-Store, also super trivial, was da gezeigt wurde. Also, dass man wirklich jederzeit auf einen bestimmten Queryplan in der Historie zurückreisen kann. Ja, das macht also Troubleshooting von Plänen sehr, sehr einfach. Ja, ich habe immer den Jetzt-Zustand oder eben auch die alten Versionen und auch mit auch nicht nur einfach nur den Plan, sondern auch wie viel I.O., wie viel CPU und so weiter, also Zusatzinformationen. Ne? Wie teuer war der alte Plan mit den Ausführungsstatistiken gegen heute, ja? Oder auch andere Zustände. Das ist Query Store, Inhalt einer Datenbank. Ja, das heißt, mit der Datenbank wird das Ganze auch gespeichert, kann ich auch woanders wiederherstellen, habe also eine Datenbank mit Plänen, mit der Historie der Pläne. Das wird also definitiv in SQL Azure demnächst kommen. Demnächst ist jetzt ein sehr weicher Begriff, genauer können wir es nicht sagen.
Ja. Und X-Events.
Und das letzte ist Extended Events in der Datenbank. Vielleicht hat es der eine oder andere schon nebenbei gesehen, dass man im Management Studio hier unter dem Knoten, hier sieht man es, unter einer Datenbank die Extended Events hast. Kannst du nochmal diese Bildschirmlupe machen?
Ich bin mir da nicht so.
Warte. Da. So, da sieht man die Extended Events in der Datenbank. Man hat ja auf SQL Azure noch nicht den Zugriff auf die Serververwaltung, das gibt es ja da nicht als solches, aber die hängen hier in der Datenbank schon drinnen. Das geht bisher noch nicht, das ist im Moment noch nicht verwendbar. Man sieht da ein paar eingebaute Event-Sessions, aber auch das ist angekündigt. Man kann also eigene Event-Sessions auf Datenbank-Ebene definieren. Bisher gehen externe Event-Sessions ja nur auf Server-Ebene. Würde also bedeuten, wenn das in der Cloud kommt, dass man in einer Datenbank eine Event-Session hat und in einer anderen Datenbank halt nicht. Ja? Und wer weiß, vielleicht kommt das ja auch irgendwann ins Produkt, ins Onbox-Produkt. Aber das ist jetzt mal ganz reine Theorie.
Da habe ich natürlich noch mit der Methode des genauen Hinschauens eine Möglichkeit. In einem Connection-String kann man noch wunderbar auch sehen, wie man sich angemeldet hat. Und das ist, sagen wir mal, der SQL Server 2014, den ich bei mir lokal hier in der Maschine in Azure installiert habe, auf einer virtuellen Maschine, 12er Versionsnummer. Mhm. Das ist eine Azure Datenbank, as a Service, 11er Versionsnummer und habe dort Features drin, die ein Preview-Feature sind. Das heißt, die einzelnen Features wurden schon ins ältere Produkt gepackt. Und gucken wir mal, wie lange das Packaging eines Produktes braucht, um dann entsprechend dieses Gesamtprodukt auf den Markt zu packen.
Okay, ich denke, da sind wir auch durch unsere Themen durch. Die Dinge, die wir verkünden dürfen, bis heute. Oder ankündigen dürfen.
Genau.
Gut, wenn Sie noch Fragen haben, sind wir dann auch gleich am Stand verfügbar. Ansonsten hoffe ich, war es für Sie mit dabei.